Ja, ihr Lieben, wie gesagt, wir haben schon so eine kraftvolle Zeit der Anbetung gehabt und da will ich auch einfach eine Sache betonen. Die Texte, die wir singen, die sind wichtig. Theology matters. Und wirklich, da ehre ich wirklich sehr unser Lobpreisteam, dass sie sich wirklich Mühe geben. Wisst ihr, unser Lobpreisteam, wenn sie hier sonntags ankommen, dann haben sich wirklich Gedanken darüber gemacht, was sie singen, wie sie was singen und so weiter. Weil das, was wir singen, das ist unfassbar kraftvoll. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass wenn wir singen, dass es durch Christus geschieht, dass es für Christus geschieht, dass es theologisch, biblisch fundiert ist und dass es auf Christus hinweist, weil Christus ist würdig von allem, was wir sind, von allem, was wir tun, weil er hat alles für uns gegeben. Amen.
Amen.
Wir haben über das Blut Jesu gesungen und ihr Lieben, wo hat Jesus sein Blut für uns vergossen überall? Am Kreuz, sehr gut. Wo noch? Im Garten Gethsemane. Und wir haben uns schon vor zwei Wochen mit dem Garten Gethsemane auseinandergesetzt, wo Jesus für dich gerungen hat, wo er für dich geblutet hat, wo er für dich einen unfassbaren Kampf gekämpft hat. Und wir wollen uns heute einfach weiter mit dieser unfassbar herrlichen Begebenheit, die Liebe Gottes auf so eine herrliche Weise widerspiegelt, weiter auseinandersetzen. Und ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, wir haben es heute schon bei der Lesung gelesen, aus Matthäus 26, ab Vers 36. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Nicht, weil es die einzig wahre ist, aber einfach aus Gewohnheit. Ich kann auch die Endgemüse empfehlen. Sag Amen, wenn du es hast. Amen, das hört sich auch ganz okay an. Da heißt es, Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir nehmen dein Wort nicht für selbstverständlich, sondern wir ehren dein Wort und wir danken dir für dein Wort, Herr. Halleluja. Hey, wie wär's, wenn wir doch kurz aufstehen, einfach um das Wort Gottes zu ehren? Kann nicht schaden, aufzustehen. Haben die mal das damit aufgemacht? Weil das, was wir mit unserem Körper machen, das hat eine Bedeutung. Wir sind nicht irgendwelche Gnostiker oder so, sondern wir glauben, dass Gott Körper, Seele, Geist ist und dass er uns auch aus dem Grund Körper, Seele, Geist gegeben hat und dass wir Gott anbeten dürfen mit Körper, Seele und Geist. Und dementsprechend, also zum Beispiel, allein das Wort für Anbetung im Griechischen, das bedeutet eigentlich sich niederwerfen. Ich glaube, im Hebräischen ist es auch so. Also wir dürfen Gott auch ganz praktisch durch unsere Körpersprache auch anbeten. Deshalb kannst du schon auch verstehen, wenn du das Wort Gottes eben, weil wir es eben lesen. Ja. Also, da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück. Also, wir befinden uns hier in dieser Situation unmittelbar nach dem letzten Abendmahl, nach der Pasta-Feier und unmittelbar vor seiner Gefangennahme, vor seiner Kreuzigung. Das ist hier jetzt mitten in der Passion Christi, in der wir uns befinden. Da heißt es, da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Wer weiß noch, was Gethsemane bedeutet? Wer hat vor zwei Wochen aufgepasst? Olivenpresse, Ölkelter, genau. Ihr lieben Christus, der duldete den Druck im Ölkelter, um uns das heilende Salböl zu schenken, um es freizusetzen. Halleluja, er hat einen unfassbaren Druck ausgehalten, damit wir eben frei erleben könnten. Und dann spricht er zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, wer sind die zwei Söhne des Zebedäus? Einfach reinrufen. Jakobus und Johannes, sehr gut. Und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr, dem allmächtigen Gott, dem Sohn Gottes, der Gott, der alles geschaffen hat, durch den alles geschaffen wurde, für den alles geschaffen wurde. Ihm graute sehr. Und da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Gott hat Körper, Gott hat Geist und Gott hat auch eine Seele. Christus ist wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Gott weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Gott weiß, wie es dir geht. Er weiß, was es bedeutet, versucht zu werden. Er weiß, was es bedeutet, geliebte Angehörige zu verlieren, Familienangehörige, Freunde. Er weiß, was es bedeutet, verraten zu werden. Er weiß, was es bedeutet, extremst körperlich zu leiden, gefoltert zu werden, hingerichtet zu werden. Aber er weiß auch, was es bedeutet, auf extreme Art und Weise psychisch zu leiden. Psychischen Schmerz zu ertragen. Er kennt deinen Schmerz, er kennt deinen körperlichen Schmerz, er kennt deinen psychischen Schmerz. Gott liebt uns so sehr, dass er uns in allem nahe gekommen ist, dass er geworden ist wie wir, dass er sich in allem mit uns identifiziert hat. Er ist in allem versucht worden, wie wir als Menschen versucht werden hier auf Erden. Er ist 100% Mensch geworden und er ist immer noch Mensch und repräsentiert uns als himmlischer Hohepriester zu Rechten des Vaters. Und er wird als Mensch, er wird als Jude wiederkommen, um seine Braut und dich und mich zu sich zu holen. Amen?
Amen.
Das ist wichtig, dass wir das klarstellen, weil wir sind in einem christlichen Kontext aufgewachsen, viele von uns vielleicht, wo wir diese Dinge für selbstverständlich nehmen. Aber um diese Themen wurde gerungen, weil der Teufel, weil das alles essentieller Teil des Evangeliums ist und der Teufel versucht hat und immer wieder versucht, Irrlehren reinzubringen, die zum Beispiel entweder behaupten, Jesus Christus ist nicht Gott oder Jesus Christus, der Gott, ist nicht Mensch geworden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in dieser Wahrheit gefestigt sind, weil sie ist nicht selbstverständlich, sie ist eine herrliche Wahrheit, sie ist das Evangelium, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott uns nahe gekommen ist. Ihr Lieben, wir haben keinen Gott, der irgendwie weit entfernt ist, der uns ja irgendwie Dinge vorschreibt und erwartet, dass wir sie irgendwie erledigen und vollbringen und danach leben und so weiter, ohne selber irgendwie zu wissen, worum es geht, ohne selber das durchgemacht zu haben. Nein, Christus hat alles durchgemacht, was wir Menschen hier auf Erden durchmachen. Er weiß ganz genau, wie es dir geht. Er ist nicht weit weg, nein, er ist Immanuel, er ist Gott mit uns. Er ist mit dir, er ist in dir und er ist Mensch geworden. Er ist dir so nahe gekommen, wie man dir nur irgendwie nahe werden kann. Er liebt uns und deswegen ist er Mensch geworden. Um den Preis zu zahlen, als Mensch, den wir nicht zahlen konnten. Weil ein Mensch hat die Suppe ausgeschüttet und ein Mensch musste die Suppe wieder einlöffeln. Ich weiß, ich glaube, es hat von der Wort gegessen. So ähnlich. Die Suppe auslöffeln? Ja, war ein bisschen schief, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, im Ernst, also Adam hatte gesündigt. Adam bedeutet Mensch. Deshalb musste Gott ein Menschensohn werden, das ist ein messianischer Titel im Alten Testament, er musste zum Sohn des Menschen werden, der Schöpfer Adams musste zum Sohn Adams werden, um die Fehler Adams wieder gut zu machen. Weil es musste ein Mensch sein, der die Sünde sühnt. Aber wir haben es auch gesungen, die Schwere des Zorns Gottes, die Schwere des Gerichts war zu groß, dass ein Mensch sie tragen konnte. Und deshalb musste Gott Mensch werden. Er musste Mensch werden, weil Adam, weil ein Mensch gesündigt hatte und nur ein Mensch es wieder gut machen konnte vor Gott. Aber er musste Gott sein, weil nur Gott den Zorn Gottes ertragen konnte. Macht Sinn?
Yes.
Amen. Ihr Lieben, dass Gott Mensch geworden ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist unfassbar herrlich. Es wird nicht tiefer als das. Er ist nah, er ist Immanuel, er ist mit uns. Ihr Lieben, der Apostel Paulus schreibt, sondern er entäußerte sich selbst. Christus, the darling of heaven, der Schönste unter allen, durch den das ganze Universum geschaffen wurde, der diese wunderbare Schöpfung geschaffen hat und auch unendlich viel schöner ist. Ach, setzt euch. Ich dachte, ich wollte eigentlich relativ schnell den Text durchlesen, aber das ist ein gutes Denkmal, dass wir aufgestanden sind. Der Christus, der König des Universums, er entäußerte sich selbst. Nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie du und wie ich. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Christus hat sich unfassbar erniedrigt. Und er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Christus weiß, was es bedeutet, Todesangst zu erleiden. Christus weiß, was es bedeutet, durch tiefste Dunkelheit und Finsternis zu gehen. Und ich will dir das so zusprechen, weil das christliche Leben, es ist nicht leicht, aber es ist immer herrlich. Christus nachzufolgen, es ist nicht immer easy, aber es ist voller Freiheit. Wir sind dabei immer, es ist nicht immer einfach, aber es ist unfassbar schön. Und Christus selber, er hat es uns vorgelebt, er ist durch schweres Leid gegangen und wir als seine Nachfolger werden auch durch Bedrängnisse gehen, aber wir haben eben diesen Trost, dass er mit uns ist, dass er für uns ist. Und wir dürfen auch Trost darin finden, dass er uns versteht und dass er weiß, wie es uns darin geht. Versteht ihr? Kennt ihr das, wenn dich jemand trösten will und hat eigentlich keine Ahnung, wie es dir geht, weil der hat nicht mal ansatzweise das durchgemacht, was du durchgemacht hast? Und denkst du so, hey, danke für die netten Worte, aber so, ich glaube, du verstehst nicht wirklich, wie es dir geht. Jesus versteht, wie es dir geht. Jesus versteht, wie es dir geht. Weil er hat noch viel Schlimmeres durchgemacht als du. Er hat unendlich viel Schlimmeres durchgemacht als du. Und du darfst Trost darin finden, dass der mächtige Gott sich so erbarmt hat, dass er Mensch geworden ist und dass er wirklich versteht, wie es ist, psychisch zu leiden. Er weiß wirklich, wie es ist, körperlich zu leiden. Er weiß wirklich, wie es ist, ja, familiären Schmerz zu erleiden, Angehörige zu verlieren, von Freunden verlassen zu werden, verraten zu werden, von jemandem, der 3 Jahre lang in seinem engsten Kreis mit ihm unterwegs war. Wenn du dich verraten fühlst, wenn Leute über dich lästern, Christus weiß, wie es dir geht. Christus weiß, wie es dir geht. Und du darfst Trost darin finden, dass er sich mit dir identifiziert und die Sache ist, hey Lukas, was für eine Ehre, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Was für Lukas, hey, komm auf. Das ist ja der Hammer, war das schön. Krass. Danke, dass du da bist. Praise Herrn für diese wunderbare Einheit in München. Christus weiß, wie es dir geht, jetzt in diesem Moment, weil die wunderbare Wahrheit ist, die Christus steht außerhalb von Raum und Zeit. Und er hat viel, viel mehr gelitten als du, in Körper und Seele. Und weil er außerhalb von Raum und Zeit steht, weiß er ganz genau, wie es dir jetzt gerade in diesem Moment geht. Er kann jetzt deinen Schmerz nachvollziehen. Macht das Sinn?
Amen.
Und wenn wir Leid erfahren, Leute, Gott ist nicht der Schöpfer von Leid. Gott ist der Schöpfer von Fülle, von Freude, von Leben, von Freiheit. Wir leiden in dieser Welt aufgrund unseres freien Willens, aufgrund unseres Egoismus, aufgrund unserer Sünden. Also das Leid kommt nicht von Gott. Aber Gott kann Leid nutzen und du kannst dein Leid nutzen. Du kannst die Umstände deines Lebens nutzen. Wenn du leidest, und das gehört einfach zu diesem Leben dazu und es gehört insbesondere zur christlichen Nachfolge dazu, weil wir in einer gefallenen Welt leben und die Mächte der Finsternis in einem verzweifelten letzten Aufstand versuchen, uns daran zu hindern, den Sieg Christi durchzusetzen, ihr Territorium wegzunehmen, die Finsternis zu zerstören. Und deshalb kriegen wir immer wieder mal Schläge ab. Aber je mehr der Feind uns verfolgt, desto stärker werden wir. Je mehr der Teufel die Kirche Jesu verfolgt, desto größer wird sie. Der Tullian hat geschrieben, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. In anderen Worten, ey, je mehr ihr von uns umbringt, desto mehr werden Geister von Neuem geboren. Je mehr ihr uns verfolgt, je mehr ihr uns schlagt, desto stärker werden wir, desto verliebter werden wir den Herrn, desto ähnlicher werden wir ihm. Und deshalb, wenn wir leiden, dann haben wir 2 Optionen. Der Teufel, der ficht uns an, um uns von Christus wegzutreiben. Leid kann dazu führen, dass wir enttäuscht werden, dass wir irgendwie, keine Ahnung, wir können uns doch auf dieses Spielchen einlassen, dass wir sagen, so, das ist doch alles viel zu anstrengend, Christ zu sein, Christus nachzufolgen und so weiter. Leid kann dazu führen, dass wir uns von Christus abwenden. Und das ist natürlich die falsche Sache. Aber wir können uns dazu entscheiden, die Abwechslung des Feindes und das Leid dieser Welt dazu zu nutzen, Christus näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden. Wir können die Anfechtung des Feindes, die dazu geschaffen sind, uns von Christus oder von ihm dazu geschaffen sind, uns von Christus wegzutreiben, wir können sie nutzen, um uns näher an das Herz des Vaters treiben zu lassen. Wenn du leidest, darfst du dich dazu entscheiden, Christus dadurch zu verherrlichen. Christus trotz Leid in dieser Welt zu anbeten, ihm nachzufolgen, ihm treu zu sein, ihm gehorsam zu bleiben, ist ein Privileg, was du nur auf dieser Seite der Ewigkeit hast. Es ist ein besonderes Opfer, das du dem Herrn darbringen darfst. Und wenn du leidest, hast du die besondere Gelegenheit auf dieser Seite der Ewigkeit, Christus auf besondere Art und Weise näher zu kommen, weil du die Gelegenheit hast, dich mit Christus zu identifizieren. Du darfst ein bisschen ansatzweise verstehen, wie es ihm hier auf Erden ging, was er für dich am Kreuz und im Garten Gethsemane und hier auf Erden allgemein durchgemacht hat. Macht das Sinn? Alles dient uns zum Besten, auch das Leid in dieser Welt. Was ist das Beste? Das Beste besteht darin, Christus zu kennen. Amen. Christus ähnlicher zu werden, Christus zu verherrlichen und ihn zu anbeten. Ja, Christus hat im Garten Gethsemane auf unfassbare Art und Weise gelitten, damit du in Ewigkeit frei leben dürftest. Und dann heißt es weiter, da spricht er zu seinen Jüngern, bleibt hier und wacht mit mir. Also wachet im Gebet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich? So geh dieser Kelch an mir vorüber. Wofür steht der Kelch? Was meint Jesus, wenn er von einem Kelch spricht? Ja, ja, ja. Wie? Und? Ja, auch spannend, ja. Ja, es ist immer gut, einfach, dass wir die Bibel auch mit der Bibel einfach auslegen. Wie? Ja, danke, danke, danke. Das wäre wahrscheinlich so die sauberste biblische Antwort. Weil, Leute, lasst uns die Bibel studieren, Darum geht es bei der Bibelschule am Montag. Das Alte Testament ist genauso wichtig wie das Neue Testament. Amen. Es ist nicht alt im Sinne von irgendwie überfällig. Nein, es ist der erste Teil der Heilsgeschichte. Und um gewisse Begriffe zu verstehen, um gewisse Dinge im Neuen Testament auslegen zu können, macht es einfach Sinn, es ist wichtig, dass wir wissen, was im Alten Testament zu diesen Dingen steht. Schau, ihr Lieben, was ich noch nicht selbstverständlich gesehen habe. Komm, gut heim, ne? Okay. Gute Heimfahrt.
Seid so wundervoll.
Schade, dass wir nicht mehr aufhängen können. Naja, nächstes Mal. Wir sehen uns. Yes, yes. Come on. Halleluja. Love you guys. Preis der Herr. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Was sagt denn das Alte Testament zum Kelch? Der Kelch im Neuen Testament ist ein alttestamentliches Bild für den Zorn Gottes, für das Gericht über unsere Sünde, über unsere Schuld. So steht in Jeremia zum Beispiel 25, 15, wer es mitschreiben will. Denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir: Nimm diesen Kelch voll Zornwein. Nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken. Oder in Jesaja heißt es: raff dich auf, erhebe dich, Jerusalem, die du aus der Hand des Herrn den Becher seines Zornes getrunken hast. Getrunken. Den Kelch, den Becher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. Also der Kelch steht für den Zorn des Vaters auf die gesamte Menschheit, der sich am Kreuz über Christus entladen würde. Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein gerechter Gott, Gott ist ein liebender Gott, und deshalb ist er nicht gleichgültig, sondern ist zornig auf Gesetzlosigkeit. Er ist zornig auf Sünde, weil Sünde trennt uns von ihm, vom Leben in Fülle. Und er liebt dich so sehr, er will nicht, dass du verloren gehst, er will nicht, dass du dich selber zerstörst, er will nicht, dass diese Schöpfung sich selber zerstört. Und deshalb hat er einen heiligen, gerechten und liebenden Zorn. Zorn ist nicht irgendwie so ein Ding, was uns von Gott abtören sollte, sondern im Gegenteil, was uns faszinieren sollte, weil der Zorn Gottes die unfassbare Liebe Gottes offenbart. Amen? Also, Jesus sagt: Mein Vater, ist es möglich, wenn möglich, so gehe dieser Kelch, also so gehe dein Zorn, diese vollkommene Entladung deines Zornes am Kreuz, so gehe sie an mir vorüber. Und dann sagt er: doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Jesus entscheidet sich dazu, stellvertretend für dich und für mich, am Kreuz von Golgatha den Kelch des Zornweines Gottes zu trinken, um das Gericht über unsere Sünde zu tragen. Er entschied sich am Kreuz, an deiner Stadt, an meiner Stadt, an unserer Stadt, aufgrund unserer Schuld, aufgrund unserer Gesetzlosigkeiten, den Becher seines Zornes, den Becher des Zornweines Gottes zu trinken, den bitteren Zornwein Gottes zu trinken, damit wir für immer und ewig den süßen Wein seiner Gegenwart genießen dürften. Aber es hat ihn alles gekostet. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus: Könnt ihr nicht also eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie und ging hin und betete zum dritten Mal. Er betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe, und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, also Judas, ist nahe. Wir hatten uns vor zwei Wochen vor allem damit beschäftigt, was Christus so Schreckliches bevorstand, dass es in einem anderen Evangelium, in einem anderen Bericht heißt, dass er angefangen hat, Blut zu schwitzen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, warum, wie groß dieser Druck war, der eben zu diesem unfassbaren Ringen im Garten Gethsemane geführt hat, dass er wirklich, dass er wirklich gerungen hat und dass es wirklich, dass es um alles ging. Es ging um alles in diesem Moment. Wir haben uns mit der Schwere, mit der Last von Sünde auseinandergesetzt, die Christus schon in diesem Moment hier ertragen musste. Christ, deine Sünde, meine Sünde hat so schwer auf Christus gelastet, dass er wirklich überlegt hat, abzubrechen. So wie es hier scheint. Aber er hat gesagt: Nicht mein Wille geschehe, nicht das, was für mich gut ist, nicht das, was sich für mich gut anfühlt, geschehe, sondern dein guter Wille geschehe. Deine Sünde hat dazu geführt, dass Christus angefangen hat, Blut zu schwitzen. die kostbarste Substanz im ganzen Universum wärst. Der Sohn Gottes hat Blut geschwitzt wegen der Last deiner Sünde. Deshalb bitte, lass uns Sünde niemals auf die leichte Schulter nehmen. Sünde ist nicht irgendwie so ein Ding, so, ja, Kamei, ich bin ja, mir ist ja vergeben. Was tut das schon? Tut ja keinem anderen weh. Nein, Jesus hat Blut geschwitzt. Wegen deiner und wegen meiner Sünde. Und er hat auch Blut, ich bin mir sicher, er hat auch Blut geschwitzt, wenn du der einzige Mensch, wenn du der einzige Sünder in diesem Universum gewesen wärst. Weil er hätte genau denselben Preis am Kreuz für dich bezahlen müssen. Wenn du der einzige Mensch im Universum wärst, er hätte für dich genauso ans Kreuz gehen müssen. Lass uns nicht gleichgültig sein gegenüber unserer Sünde. Jesus hat Blut deswegen geschwitzt. Und wir haben uns vor Augen geführt, dass Jesus Christus, dass er nicht danach handelte, was sich für ihn gut angefühlt hätte, sondern dass er das getan hat, was richtig war, was in der Ewigkeit der Wahrheit entsprach, was himmlisch und gut war, was dem Willen des Vaters entsprach. Jesus stand Schreckliches bevor. Im Garten Gethsemane, er hat sich auf Schreckliches vorbereitet. Und er fühlte sich überhaupt nicht danach, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen. Aber seine Liebe zu dir und zu mir, sie bestand nicht auf Emotionen, auf temporären Gefühlen, sondern sie basierte auf einer Entscheidung, dich zu erlösen, dich zu retten, den Willen des Vaters zu tun. Und was ist der Wille des Vaters? Der Wille des Vaters besteht darin, dass alle Menschen gerettet werden. Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist viel mehr als ein bloßes Gefühl. Jesus hat sich nicht danach gefühlt, ans Kreuz zu gehen. Aber Halleluja, wenn er nach seinem Gefühl gehandelt hätte, dann wären wir heute nicht hier. Dann wären wir nicht gerettet. Deshalb preist dem Herrn, dass er sich nicht hat leiten lassen von seinen Gefühlen, sondern vom Willen des Vaters. Wahre Liebe hält nichts zurück. Wahre Liebe opfert sich auf. Wahre Liebe ist völlig selbstlos, völlig hingegeben. Die Liebe Gottes sieht nach einem Kreuz aus. Die Liebe Gottes, die Liebe Christi zu Gott, dem Vater und zur Menschheit sieht nach einem Kreuz aus. Und auch unsere Liebe sieht nach einem Kreuz aus. Als Nachfolger Jesu sind wir dazu berufen, Christi nachzufolgen, ihm nachzuahmen, das zu tun, was er getan hat. Wir sind dazu berufen, den Vater zu lieben, ihn zu anbeten, ihm gehorsam zu sein und die Menschheit zu lieben. Und er hat es uns vorgelebt und seine vorgelebte Liebe, sie sieht nach einem Kreuz aus. Zu lieben sieht danach aus, dein Kreuz auf sich zu nehmen. Christus hat es uns vorgelebt. Wenn du dich fragst, bin ich wertvoll, bin ich geliebt, schau aufs Kreuz. Schau auf das Lamm, das geschlachtet wurde. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis. Und auch deine Liebe erweist sich daran, dass du dein Kreuz auf dich nimmst, weil wahre Liebe sieht nach etwas aus. Wahre Liebe besteht nicht in bloßen Worten. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wahre Liebe gibt sich hin. Wahre Liebe nimmt sein Kreuz auf sich. Jesus spricht, wenn jemand mein Jünger sein will, wer will ein Jünger Jesu sein? Wer will das Leben in Fülle leben? Wer will mit Christus vereint leben? Wer will Gemeinschaft mit ihm haben? Dann spricht Christus dir heute zu. Der muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich, jeden Tag aufs Neue auf sich nehmen. Es reicht nicht, dass du gestern irgendwie für Jesus gelebt hast. Jeden Tag aufs Neue. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ein Jünger Jesu zu sein bedeutet folglich, den Vater und die Menschheit zu lieben, wie Christus es uns vorgelebt hat. Sich zu demütigen, durch Gehorsam anzubeten. Wir haben darüber schon öfters gesprochen. Das erste Mal, dass von Anbetung in der Bibel die Rede ist, ist im Kontext von Gehorsam. Ein Lifestyle der Anbetung sieht nach einem gehorsamen Lebensstil aus, wo wir unseren Willen, dem Willen des Vaters unterordnen, wo wir sagen, und nicht nur sagen, sondern leben, nicht mein Wille geschehe, aber dein Wille geschehe. Weil Anbetung ist viel mehr als die Gesänge hier. Es ist wunderschön. Aber Anbetung sieht nach einem gehorsamen Lebensstil aus. Nach einem hingegebenen Leben. Nach einem Leben, das ein Kreuz auf sich nimmt. Sich opfert zur Ehre Gottes. Wir sind nicht dazu berufen, unseren eigenen Willen zu tun, sondern den des Vaters. Uns nicht von unseren Emotionen leiten zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Lass uns Jesu Nachahmer sein. Lass uns seine Jünger sein. Lass es uns tun wie Christus und uns dem Willen des Vaters unterzuordnen. Denn der Wille des Vaters ist der beste Ort, an dem wir uns befinden können. Amen. Es gibt keinen besseren, versteht ihr? Es gibt keinen besseren Ort als den Willen des Vaters. Denn nur alleine im Willen des Vaters ist ewiges Leben. Allein im Willen des Vaters ist das Leben Fülle. Allein im Willen des Vaters finden wir Erfüllung. Allein im Willen des Vaters erkennen wir den Sinn des Lebens, welcher Christus ist. Allein im Willen des Vaters können wir Christus kennen. Und Christus zu kennen ist das Leben, denn Christus ist das Leben. Allein im Willen des Vaters empfangen wir wahre Freude, wahre Freiheit, wahren Frieden. Alleine der Wille des Vaters ist herrlich und gut. Die Welt sagt dir, tu, was dich gut anfühlt. Tu, was dir passt. Tu, was dir recht ist. Tu, was dich jetzt in diesem Moment glücklich macht. YOLO, Carpe Diem, was auch immer. Je nach Generation heißt es anders. Der Spirit ist derselbe. Es sind dieselben Spirits mit verschiedenen Namen in der Menschheitsgeschichte. Aber das Wort Gottes, der Herr, er spricht dir zu in Römer 8, 6. Was der Geist will, also was der Wille Gottes ist für dich, das bringt Leben und Frieden. Sag mal Leben und Frieden. Wer sehnt sich nach einem Leben in Fülle? Wer sehnt sich nach einem Leben voller Frieden, voller Freiheit? Dann tu den Willen des Vaters. Aber dann schreibt Paulus weiter, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. In anderen Worten, folge deinen Emotionen, tu, was du willst. You do you, wenn du sterben willst. Geh deinem Trieb nach, mach einfach whatever. Du lebst ja nur einmal, das ist eine Lüge. Du lebst in Ewigkeit. Und wie du dich jetzt, und die Entscheidungen, die du heute triffst, betreffen deine Ewigkeit, beeinflussen deine Ewigkeit. Es ist deine Entscheidung, ob du die Ewigkeit in der Hölle verbringst oder in der Ewigkeit mit dem Vater. Lass dir nichts vom Teufel einreden. Folge deinen Gefühlen, deinen Trieben, deinem Fleisch, deiner sündigen Begierde, deiner Natur, wenn du sterben willst. Wenn du schnell hier auf Erden sterben willst und dann den ewigen Tod schmecken möchtest. Weil das ist der Lohn für deine Werke. Aber folge dem Wort Gottes, wenn du leben möchtest. Jetzt hier auf dieser Seite der Ewigkeit und bis in alle Ewigkeit. Amen?
Amen.
Tu den Willen Gottes, auch wenn es herausfordernd ist, auch wenn es schwer ist, auch wenn es weh tut, auch wenn andere dich komisch anschauen, auch wenn du dafür verfolgt wirst, auch wenn du dafür belächelt wirst, auch wenn du der Einzige bist in der Klasse, in der Universität, auf der Arbeit, in deiner Familie, tu den Willen Gottes, weil der Wille Gottes ist das Beste für dich und für die Menschen um dich herum, das Beste, ja für Generationen und Nationen, tu den Willen Gottes, damit Jesus Christus, das Lamm, das geschlachtet wurde am Kreuz von Golgatha, damit es in dir und durch dich den Lohn für sein Leiden empfängt. Tu den Willen Gottes, wenn du Christus liebst. Tu deinen Willen, wenn du egoistisch bist. Aber tu den Willen Gottes, wenn du selbstlos bist und Christus liebst und er dir wichtiger ist als du dir selbst. Tu den Willen Gottes, auch wenn es keinen Sinn für dich macht, auch wenn es Glauben fordert, auch wenn es Glauben benötigt, auch wenn du dafür auf dem Wasser gehen musst, auch wenn du Riesen eingehen musst, auch wenn es dich viel kostet, aber ich will dir zusprechen, es wird sich immer lohnen. Es wird sich immer lohnen, den Willen Gottes zu tun. Amen.
Amen.
Denn der Lohn der Nachfolge, der Lohn dafür, den Willen Gottes zu tun, auf dem schmalen Weg zu gehen und durch die enge Pforte durchzugehen, der Lohn steht in keinem Verhältnis, nicht ansatzweise, zum unendlich viel höheren, vergib mir, der Preis der Nachfolge, die Kosten der Nachfolge, das Leid, durch das du gehst, weil du den Willen Gottes tust, indem du dein Fleisch tötest Tag für Tag, was manchmal echt anstrengend sein kann, weil du dich Tag für Tag verleugnest, weil du vom Teufel angefochten wirst, weil Menschen sich von dir abwenden, weil der Teufel sie manipuliert und sie missbraucht, um gegen dich zu kämpfen. Weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Der Preis der Nachfolge, die Kosten der Nachfolge, sie stehen in keinem Verhältnis zum unfassbar, unendlich viel höheren, herrlichen Lohn, der damit eingeht, Christus nachzufolgen. Und dieser Lohn besteht worin? Dieser Lohn besteht darin, Christus zu kennen. Der besteht darin, Christus zu kennen, denn er selber ist das Leben, er selber ist die Herrlichkeit, er selber ist der Frieden. Und diese Herrlichkeit, die darfst du jetzt schon auf dieser Seite der Ewigkeit erfahren und schmecken und spüren. Und dann bist du in alle Ewigkeit. Und was ist es schon, hier so ein bisschen verfolgt zu werden? Was ist es schon, hier irgendwie auf seine fleischlichen Begierden zu verzichten, um den Herrn, den allmächtigen Gott, den Herrn der Herrscher, persönlich kennen zu dürfen? Es wird sich immer lohnen. Ja, Paulus schreibt, ja, ich achte alles für Schaden. Und er achtet alles für Schaden. Alles, alles gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Der Apostel Paulus, der aus irdischer Perspektive so viel Segen eigentlich hatte, als Pharisäer, der römischer Staatsbürger war, der unfassbar gelehrt war, der anscheinend aus einer elitären Familie kam und so weiter. er erachtete, der zum jüdischen Volk gehörte, zum auserwählten Volk Gottes. Er sagt, ich erachte alles als Schaden. Es ist alles Schaden im Vergleich dazu, Christus zu kennen. Und der Lohn der Nachfolge besteht darin, Christus zu kennen. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, folge Christus nach, dann kriegst du ein dickes Auto. Folge Christus nach, dann wird plötzlich alles perfekt in deinem Leben. Nein, Christus, er verspricht uns nicht irgendwie die völlige Abwesenheit von Stürmen, aber er verspricht uns, dass er mitten im Sturm mit uns ist, dass er Emmanuel ist und dass er für uns ist. Und unser Lohn besteht darin, ihn zu schauen, wie wir gesungen haben. Unser Lohn besteht darin, den Schöpfer des Universums, die Schönheit selbst, anschauen zu dürfen, Gemeinschaft mit dir haben zu dürfen, sie kennen zu dürfen, ewiges Leben haben zu dürfen. Ja, Halleluja! Ja, wirklich, das ist die einzige adäquate Reaktion. Das ist die einzige adäquate Reaktion aufs Kreuz. Das ist die einzige adäquate Reaktion aufs Kreuz. Dass wir unsere Hände zum Himmel heben, dass wir unser Angesicht also auf den Boden werfen, dass wir auf unsere Knie gehen, dass wir weinen vor Dankbarkeit aufgrund der unfassbaren Gnade und Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Lohn, dass wir Christus kennen dürfen. Aber der einzige Weg, Christus zu kennen, besteht darin, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Durch das Kreuz empfängst du Christus, aber Christus schenkt dir ein Kreuz. Der Wille Gottes wird immer zu Leben führen. Er ist das Beste für dich und für deine Mitmenschen, für Generationen und Nationen, wie gesagt. Der Wille Gottes in deinem Leben wird die Welt verändern. Du wirst die Fülle Gottes und die Freiheit Gottes in ihm nur in dem Maß erleben, in dem du dich seinem Willen unterordnest. Ich sage es nochmal. Du wirst den Plan Gottes, den Willen Gottes, seine Herrlichkeit, seine Freiheit, seinen Frieden, das Leben in Fülle, wirst du in deinem Leben nur insofern erleben, wie du ja diese Bereiche in deinem Leben seinem Willen unterordnest. Wahre Freiheit, wahre Fülle im Reich Gottes kommt durch Unterordnung, kommt durch Gehorsam. Kommt durch Hingabe, kommt dadurch, dass du dein Kreuz auf dich nimmst. In der Welt denken wir oft, dass durch Rebellion Freiheit kommt. Wir rebellieren und dann werden wir frei. Wir tun, was wir wollen und das ist wahre Freiheit, aber das ist die Lüge des Satans. Das ist das Lied der Schlange. Tu, was du willst und dann wirst du wahre Freiheit empfangen. Nein, das ist, nein. Tu, was du willst und du wirst dich ketten durch den Feind. Du wirst ein Sklave deiner Sünde sein, ein Sklave deiner Begierden. In der Welt denken wir, dass Freiheit durch Rebellion kommt. Und durch Unterordnung, durch Gehorsam, durch Sanftmut, durch Demut, dass dadurch Zwang kommt, dass dadurch Ketten kommen. Aber das Königreich Gottes ist das Upside-Down-Kingdom. Beziehungsweise, ich korrigiere das jetzt direkt mal. Diese Welt ist die Upside-Down-World, weil die Wahrheit ist das Königreich Gottes. In der Welt läuft alles schief. Es ist nicht so, dass ja im Königreich Gottes läuft halt alles ein bisschen anders. Nein, hier läuft alles anders. Unsere Realität, die Wahrheit, ist das Wort Gottes, ist das Königreich Gottes. Diese Welt ist die Upside-Down-World. Hier ist alles chaotisch und hier läuft alles aus den Fugen und hier läuft alles daneben. Im Reich Gottes läuft es richtig. Und das Richtige ist, die Wahrheit ist, dass durch Unterordnung Freiheit kommt, dass durch Gehorsam Freiheit kommt. So wie Christus dich untergeordnet hat dem Vater und dadurch Freiheit für die gesamte Menschheit gekommen ist, so empfangen wir diese Freiheit, indem wir uns dem Willen des Vaters unterordnen. Durch die Rebellion Adams, durch den Ungehorsam Adams, des ersten Menschen, des ersten Adams, durch die Rebellion Adams Gott gegenüber, im Garten Eden, kam die Sklaverei der Sünde in diese Welt. Aber durch den Gehorsam des zweiten Adams, durch den Gehorsam des Menschensohnes, durch den Gehorsam des Christus, im zweiten Garten, im Garten Gethsemane, kam Leben und Freiheit in die Welt. Versteht ihr? Durch den Ungehorsam Adams kommt Sklaverei in die Welt und durch den Gehorsam des zweiten Adams, durch den Gehorsam Christi kommt Freiheit in diese Welt, kommt Freiheit in dein Leben. Durch dein Ungehorsam kommen Ketten in dein Leben, durch dein Gehorsam kommt Freiheit in dein Leben. Was durch Ungehorsam bezüglich eines Baumes durch Adam verloren ging, wurde durch den Gehorsam Jesu an einem Baum wiederhergestellt, am Kreuz von Golgatha. Wo unter besten Umständen, aufgrund unseres Stolzes, aufgrund des Stolzes der Menschheit, aufgrund des Stolzes Adams in Eden, was bedeutet Eden? Eden bedeutet Wonne. Gott hat dich für Wonne geschaffen. Gott ist kein zynischer, sarkastischer Gott oder so, der irgendwie dich bestraft, wenn er nur das Schlechteste für dich will. Nein, wir haben einen Gott, der ist ein guter Vater, der will von Anfang an nur das Beste für dich. Und Adam hat mitten in der Wonne, mitten in der Gegenwart Gottes, mitten in diesem herrlichen, wunderbaren Garten, im Garten Eden, unter besten Umständen, hat sein Stolz dazu geführt, dass die gesamte Menschheit versklavt wurde unter der Sklaverei der Sünde und des Feindes. Und der zweite Adam, Jesus Christus, unter schwierigsten Umständen, im Garten Gethsemane, er hat Blut geschwitzt, er hat gerungen, hat er durch seine Demut wiederhergestellt, was durch den Stolz verloren gegangen ist. Durch deinen und durch meinen Stolz wurden wir aus dem Garten herausgeworfen, wurden wir aus der Gemeinschaft mit Christus herausgeworfen, wurden wir aus Eden herausgeworfen. Durch Adams Stolz wurde er aus dem Garten herausgeworfen, aus der Güte, aus der Wonne Gottes. Aber durch die Demut des zweiten Adams, durch die Demut Jesu Christi, wurde der Garten, wurde die Wonne selbst, wurde die Gegenwart Gottes in dich hineingelegt. Erster Adam und Stolz, zweiter Adam und Demut, das ist, was ich gerade miteinander vergleichen möchte. Erster Adam unter besten Umständen, sein Stolz führt in die Sklaverei. Christus unter schwierigsten Umständen, unter schwierigsten Kämpfen, führt seine Demut wieder in die Fülle Gottes hinein. Durch sein Gehorsam besiegte er die Rebellion. Durch seinen Tod trampelte und zerstörte er den Tod. Durch seine Hingabe, durch seine Sanftmut, durch seine Demut. Wie gesagt, Upside Down Kingdom bzw. Upside Down World. Hier sind Demut und Sanftmut, sind Schwächen. Hier wird dir gesagt, hey, Ellbogen raus, realisier dich selber, tu was gut für dich ist, koste es was es wolle, geh über Leichen. Nein, Christus lebt uns was anderes vor. Ein Nachfolger Jesu zu sein bedeutet, sanftmütig zu sein, demütig zu sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selber zu verleugnen, nicht für sich selber zu leben, nicht seinen eigenen Willen und Trieben und Emotionen nachzugehen, sondern den Willen des Vaters zu tun, für Gott zu leben und für die Mitmenschen zu leben, sich selber hinzugeben. Gehorsam zu sein, ein heiliges Leben zu führen, ist ein Leben voller Freiheit, voller Herrlichkeit. Rebellion gegenüber Gott bringt Gefangenschaft, aber Gehorsam und Unterordnung ihm gegenüber bringt wahre Freiheit. Und das heißt, wir wissen, Gottes Wille ist gut. Amen. Amen. Gottes Wille ist der beste Ort, an dem wir uns befinden können. Amen.
Amen.
Aber let's keep it real. Es ist manchmal richtig, richtig hart, den Willen Gottes zu tun, oder? Und Jesus ging es nicht anders. Jesus ging es nicht anders. Es war richtig, richtig hart. Er wusste auch, dass es das Beste ist, den Willen Gottes zu tun. Dass der Wille Gottes der beste Ort ist, an dem er sich befinden kann, an dem sich die Menschheit befinden kann. Aber es war richtig, richtig hart. Es hat ihn alles gekostet. Er hat Blut geschwitzt. Und deshalb, ich will da auch keine Illusionen draus machen. So, ja, der Wille Gottes, er ist herrlich, er ist wunderbar. Aber auf dieser Seite der Ewigkeit wird er uns alles abverlangen. Und es ist wirklich nicht immer leicht, Christ zu sein. Und es ist wirklich nicht immer leicht, ja, gehorsam zu sein. Aber es ist so wert. Jesus ist so würdig. Und nächste Woche machen wir Teil 3. Nächste Woche werden wir uns damit auseinandersetzen, was wir aus dem Ringen Jesu im Garten Gethsemane lernen können, wie wir selber auch ringen können und wie wir selber letzten Endes unser Kreuz auf uns nehmen können, wie wir selber auch ja, den Willen Gottes tun können. Weil wie gesagt, es ist nicht immer leicht, es war auch nicht für Jesus leicht, aber wir wollen uns nächste Woche eben anschauen, okay, was hat Jesus geholfen, um letzten Endes den Willen Gottes zu erfüllen, um sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und was können wir von ihm lernen? Was können wir aus dieser Bibelstelle lernen? Wie können auch wir ganz praktisch unser Kreuz auf uns nehmen? Hört sich das gut an?
Yes.
Amen. Weil es ist mir immer wichtig, auch praktische Schritte mitzugeben, so nicht einfach Leute zu sagen, mach das, mach das, mach das. Weil es ist ja auch die Wahrheit, es ist ja das Wort Gottes. Aber mir ist auch immer wichtig, mitzugeben so, und Hilfen und auch aus dem Wort Gottes einfach, okay, wie können wir denn das machen, was richtig und gut ist? Weil wir haben einen guten, barmherzigen Vater und wenn Gott uns sagt, hey, mach das, das und das, weil einzig und allein das, das und das ist gut für dich und das bringt mir Ehre, dann, wie gesagt, er ist nicht zynisch. Das heißt, er gibt dir nicht Sachen irgendwie zu tun und er sagt so, hey, das ist das Beste für dich, aber lässt dich dann da alleine so und du musst irgendwie selber herausfinden, wie es läuft und du kriegst es nicht hin. Und nein, sondern Gott verlangt nur Sachen von uns, die wir auch tun können. Er ist ein guter Vater. Und genau, er fordert uns dazu auf, unser Kreuz auf uns zu nehmen, selbstlos zu leben. Und er schenkt uns auch die Kraft, das zu tun. und wie wir das eben ganz konkret tun können. Damit werden wir uns nächste Woche auseinandersetzen.